In dieser Sendung spreche ich mit meinem Bruder Alexei aus Odessa. Er war über die Weihnachtsfeiertage hier, um mich und seine Tochter zu besuchen, die seit Kriegsbeginn in Freiburg lebt. Er arbeitet als Facharzt in einem Krankenhaus, dem multidisziplinären Zentrum der Medizinischen Universität Odessa, in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Meine erste Frage an ihn ist, wie lebt der Mensch in Odessa mit ständigen Luftangriffen?
Я не могу назвать это привычкой, это скорее адаптация к тем условиям, обычная человеческая адаптация.
Ich kann es nicht Gewohnheit nennen, es ist eher eine normale menschliche Anpassung an diese Kriegsbedingungen, psychologisch, alltäglich, physisch. Bei manchen ist diese Art von Abwehrreaktion stärker ausgeprägt, bei anderen weniger. Aber es gibt auch Menschen, die immer noch sehr schmerzhaft auf die Bombardierungen reagieren, mit einer Wahrnehmungsschärfe wie im Februar 2022. Es gibt ständige Gerüchte wie, bald ist ein Feiertag und dann wird uns der verdammte Putin bombardieren. Das ist möglich und es ist auch schon oft an Festtagen passiert, aber die besonders dramatischen Bombardierungen von Odessa, bei der historische Gebäude und Museen beschädigt wurden, waren nicht an ein bestimmtes Datum gebunden. Es war ein ganz normaler Tag. Für diejenigen, die weiterhin etwas vorhersagen, ist es vielleicht auch eine Art Anpassung an Kriegszeiten, ein Mittel gegen die Angst vor Kontrollverlust. Es gibt Leute, die die Bewegung der Shahedo-Raketen in Echtzeit verfolgen. Es gibt solche Apps. Ich sage ihnen, Jungs, es macht für mich keinen Sinn, wenn ich nicht einmal meine Aktion planen kann, in einer Situation, die ich nicht verhindern oder in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Nun, es gibt Tage, an denen es keinen Alarm gibt. Und dieser Tag ist auch nicht vorhersehbar. Manchmal sind es 2 Tage und die Leute fragen sich immer, oh, schau, heute gab es keinen Alarm. Wow, wie ungewöhnlich.
Он всегда вызывает у людей удивление. Ой, смотри-ка, сегодня тревоги не было. Ух ты, как незвично.
Und was passiert, wenn der Alarm losgeht? Was machen die Leute? Was machst du?
Я ничего не делаю, в смысле, я никак не прекращаю свою деятельность.
Ich mache gar nichts. Ich höre nicht einmal auf zu arbeiten, weder zu Hause noch bei der Arbeit. Manche Leute gehen in den Luftschutzkeller. Wir haben keinen Luftschutzbunker, die irgendeinem Standard entsprechen. Es sind eher Schutzkeller. Aber man kann sich dort verstecken. Aber das kann nicht jeder, vor allem nicht in unserem Beruf. Wenn man im Operationssaal oder auf der Intensivstation ist, geht natürlich niemand irgendwo hin. Patienten, die laufen können, versuchen wir zu evakuieren. Aber viele von ihnen sind verwundete Kämpfer, die sagen, tja, ich will das Mittagessen nicht verpassen. Und sie gehen während des Luftangriffs zum Mittagessen.
Also man hört das Signal, es ist konstant und in diesem Moment geht die Operation weiter. Wie ist das möglich?
Nun,
ohne zu zittern. Ich meine, die Hände dürfen nicht zittern. Man behandelt einen Menschen.
Gibt es etwas, was die Stadt besser machen könnte, um die Menschen irgendwie mehr zu schützen?
На мой взгляд, как бы все, что можно, уже сделано. Пусть это не.
Meiner Meinung nach ist bereits alles getan worden, was getan werden kann. Jeder hat eine sogenannte Alarm-App. Da sieht man auch die erhöhte Alarmstufe. Das heißt, die Raketen fliegen direkt auf den Bezirk zu, in dem man sich befindet. Und es gibt eine Karte mit den nächstgelegenen Schutzräumen. Die Qualität der Schutzräume in Odessa ist ziemlich schwierig zu verbessern, weil Odessa auf den Katakomben liegt. Das sind alte Bergwerke, in denen Stein abgebaut wurde, um die Stadt zu errichten. Also steht sie auf den bestehenden unterirdischen Labyrinthen, die ziemlich wackelig sind, weil es Muschelkalk ist. Es gibt aber ein paar Tiefgaragen und ein paar Keller von großen Supermärkten, in denen sich die Leute aufhalten können, wenn ein Luftangriff kommt. Von den Schulen funktionieren im Normalbetrieb nur die mit Luftschutzbunkern. Und davon gibt es viele oder die, in deren Nähe sich ein Luftschutzbunker befindet. Es gab Fälle, wo Schulen und Kindergärten zerstört wurden, und es ist Gott sei Dank gelungen, Massenopfer unter den Kindern zu vermeiden, eben weil sie rechtzeitig evakuiert wurden. Aber leider gibt es so oft Opfer unter den Kindern, das kommt vor, wenn zum Beispiel eine Rakete ein Haus getroffen hat und dort waren Familien mit Kindern.
Жертвы среди детей есть часто, они бывают. То есть попала ракета или шахет в дом, а там находилась семья и дети в том числе. И вот это вот такие вот пострадавшие дети.
Gibt es Sicherheitsregeln, wie man sich verhält, wenn eine Rakete ins Haus fliegt und man es nicht in der Luftschutzkeller geschafft hat?
Эти правила, конечно, и они...
Natürlich gibt es solche Regeln und leider sind sie mit Blut geschrieben. Es gab eine Situation, in der eine Frau neugierig aus dem Fenster schaute, wie alles fliegt und abgeschossen wird, und sie wurde von einem Stück Glas aus ihrem eigenen Fenster getötet. Deshalb gibt es die Regel der zwei Wände. Das heißt, wenn man aus irgendeinem Grund nicht fliehen kann oder will, muss man sich zumindest in einem Raum aufhalten, in dem es zwei Wände gibt, eine Außenwand und eine Innenwand. Es gibt sehr viele Leute, die sich in Fluren, in Badezimmern aufhalten, also in solchen Räumen, wo es definitiv diese zwei Wände gibt und keine Fenster.
Одесса ist
ein Hafen. Von Anfang an fürchtete die Stadt eine Landung und bereitete sich auf die Abwehr vor, weshalb das Meer vermint wurde. Ist das heute noch so?
Я не военный эксперт, я не владею всей полнотой информации, и я знаю, что была подготовка к возможной высадке десанта.
Ich bin kein Militärexperte, aber was ich weiß, ist, dass es eine Vorbereitung auf eine mögliche Landung gab, und an einigen Stellen an der Küste kann man deutlich sehen, wie ernsthaft sich unsere Armee auf den Empfang dieser Gäste vorbereitet hat. Ich weiß, dass sich im Jahr 2022 fünf große Landungsschiffe der Armee der Russischen Föderation in der Nähe der Küste von Odessa befanden. Und ich bin froh, dass dies dank unserer Armee verhindert wurde, denn es wäre schrecklich gewesen. Noch heute gibt es Gebiete, die als vermint gekennzeichnet sind. Und es gibt auch heute noch die klare Regel, dass das Baden im Meer verboten ist. Innerhalb der Stadt, wo es Strände gibt, ist es nicht mehr vermint, aber die Schilder mit dem Badeverbot sind noch da. Und das ist auch gut so, denn jede Minenräumung gibt keine hundertprozentige Garantie, dass nicht doch noch etwas da ist.
Ich denke dabei an die Wut und den Hass, den viele, auch ich, gegenüber denen empfinden, die diesen schrecklichen Angriffskrieg führen. Was fühlen Menschen in Odessa? Was fühlst du?
Я все-таки пытаюсь оставаться человеком мыслящим, человеком разумным. Да, ненависть есть, безусловно.
Ich versuche, ein denkender, ein vernünftiger Mensch zu bleiben. Natürlich gibt es Hass, weil so viele schlimme Dinge passieren. Nicht nur für mich, für alle Menschen. Dort geht so ein großes Stück Leben verloren. Wir versuchen, dieses Leben nicht zu verlieren, aber es geht verloren, weil man blockiert wird, weil man gezwungen wird, Dinge zu tun, die man nicht sollte. Aber ich versuche, meinen Hass irgendwo in der Tiefe meiner Seele oder offen gegen die russische Regierung zu richten. Ich weiß mit meinem Verstand, dass nicht alle Russen so sind, und ich versuche, nicht jeden zu hassen, der etwas mit der Russischen Föderation zu tun hat. Aber viele Menschen in Odessa haben einen allgemeinen Hass gegen die Bewohner der Russischen Föderation. Ich betone, nicht gegen die Russen oder wer auch immer, die in Odessa leben und für das Wohl der Ukraine arbeiten. Ich kenne viele solcher Menschen. Ich könnte mich selbst als ethnischen Russen bezeichnen.
Но не к тем ребятам, русским или каким бы то ни был, живущим в Одессе и работающим на благо Украины.
Beeinflusst das in irgendeiner Weise deine Identität?
Именно на мою идентичность, вот на мою, не влияет, поскольку...
Das berührt meine Identität nicht, denn dieses ganze Gerede über ethnische Wurzeln ist nichts für mich und ich habe mich nie als Russe mit Matrioschka und Balalaika gesehen, sondern immer als Kosmopolit. Deshalb halte ich manches, was in der Ukraine in Bezug auf die nationale Identität passiert, für etwas übertrieben, aber ich behandle es als Übertreibung ohne Hass. Und ich bin ein ukrainischer Patriot. Früher war ich nie besonders patriotisch. Ich war immer kritisch gegenüber jeder Regierung. Aber in dieser Situation bin ich etwas weniger kritisch und verstehe, dass sie versuchen, alles zu tun, was sie können und wie schwierig das für sie ist. Denn seit 80 Jahren, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hat niemand in Europa eine solche Situation erlebt. Wie weise muss ein Regierungschef sein, um sich in dieser Situation richtig zu verhalten.
Мне сложно сказать, кто и каким нужно быть мудрейшим правителем, чтобы правильно себя вести в этой ситуации.
Ja, und diese Ereignisse sind sehr erschreckend. Meine Reaktion nicht nur als Bewohner des noch geschützten Deutschlands, sondern generell als Mensch, der in einer friedlichen Zeit sozialisiert wurde, ist purer Horror. Wovor hast du am meisten Angst? Was ist das Schlimmste?
Я думаю, что я выражу вот общее мнение. Оно мое, но я почти уверен, что это мнение, наверное, всего украинского народа, страх оккупации.
Ich denke, das ist meine Meinung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Meinung aller Ukrainer ist. Angst vor der Besatzung. Ich habe keine Angst vor Raketen, ich habe keine Angst vor Stromausfällen und so weiter. Nicht, weil ich so furchtlos bin, das ist jetzt einfach so. Aber die Besatzung ist schrecklich für mich, ich kann sie mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die in der Besatzung waren und zum Glück, weil sie nicht aus Butscha waren, nicht aus Aktirka, haben sie nichts Grauenhaftes erlebt. Aber sie mussten unter der Besatzung in Kherson, Donetsk, Luga leben. Sie erzählen eher banale Dinge, aber für mich sind sie immer noch erschreckend. Die Menschen, die das durchmachen mussten, tun mir wahnsinnig leid. Sie sagen zum Beispiel, ja, die Russen sind gekommen, sie haben uns alle gezählt, in eine Liste eingetragen und dann haben sie immer wieder an die Tür geklopft. Ein paar Typen mit Maschinengewehren sind reingekommen, haben dich aufgefordert, deine Papiere zu zeigen, dein Handy zu zeigen, das Handy deiner Frau und so weiter. Sie haben alles überprüft und sind wieder gegangen. Dann haben sie uns seltsamerweise gehen lassen. Aber als wir ein bisschen in die falsche Richtung gegangen sind, haben sie uns fast erschossen. Klar, das ist Krieg, das ist Besatzung, das sind Soldaten der Invasionsarmee, die hier herumlaufen und ihre Regeln durchsetzen. In einer Besatzung zu leben, wenn jeden Moment Leute, die du wahrscheinlich hast, mit Waffen in dein Haus eindringen und du kannst nichts dagegen tun, weil es mehr sind, weil sie bewaffnet sind. Diese Hilflosigkeit, das ist meiner Meinung nach schlimmer als der Tod durch Raketen. Wenn man zu Hause ist, wenn keine Besatzer herumlaufen, kann man alles lösen, alle Probleme, auch mit Stromausfällen. Für mich ist es einfacher. Ich habe mein eigenes Haus, ich habe einen Generator. Das Haus ist zum Teil ein kleines Kraftwerk geworden, zum Teil eine kleine Tankstelle und ein kleines Wasserreservoir, weil es Situationen gibt, in denen es kein Wasser gibt. Diejenigen, die in Hochhäusern wohnen, sind in einer schwierigeren Situation. Sie sind mehr auf Elektrizität angewiesen, weil es zum Beispiel Aufzüge gibt. Sie benutzen EcoFlow. Das ist eine große Powerbank, die Haushaltsgeräte aufladen kann. Aber sie kann nicht heizen. Also können die Leute während der Stromausfallzeiten, und das können ziemlich viele an einem Tag sein, Freunde wie mich zum Beispiel besuchen, wo die Situation mit dem Strom einfacher ist. Man kann an Orte der Ungebrochenheit gehen, ein Ort mit Stromanschluss, wo es Wärme- und Wi-Fi-Internetzugang gibt. und wo man sein mobiles Gerät aufladen kann. Dort kann man warmes Essen bekommen und einige physiologische Bedürfnisse befriedigen. Diese Räume gibt es in Krankenhäusern, in Geschäften, in kommunalen Einrichtungen. Es gibt viele davon. Und es ist für die Ukrainer eine Sache der Ehre geworden, Punkte der Ungebrochenheit zu gründen. In jedem kleinen Café, auch wenn es nur ein paar kleine Tische sind, gibt es kostenlose Ladegeräte und Tee.
В принципе, сейчас устроить зону незламности – это стало для ребят, для украинцев таким делом чести. Любая мелкая кафешка стоит маленький столик и там бесплатные вот эти вот зарядки, там все, и чаек предложат.
Ist das alles ein Zeichen für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft?
Да. Сплоченности в обществе стало больше, гораздо больше.
Ja, es gibt heute mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft, viel mehr. Es sind Menschen entstanden, die immer bereit sind, anderen in jeder Hinsicht zu helfen, sei es psychisch oder physisch, die Gutes tun, weil sie die Möglichkeit dazu haben und nicht aus anderen Gründen. Es ist etwas Neues entstanden, sodass der Wunsch, sich gegenseitig zu helfen, heute in der Gesellschaft vorherrscht. Ich hoffe sehr, dass uns das noch viele Jahre erhalten bleibt. Das ist eine sehr gute Zukunftsperspektive. Als die Regionen Cherson und Mykolaiv unter Wasserknappheit litten, fuhren unsere Freiwilligen ständig mit Wasser dorthin. Und dann, als die Region Cherson frei war, hatten wir auch medizinische Teams. Ärzte, Krankenschwestern nahmen sich 2 Tage frei, stiegen in von Freiwilligen organisierte Autos und fuhren durch die Dörfer, durch die kleinen Städte, stellten Diagnosen, gaben Medikamente, identifizierten Kranke und Verletzte. Wenn nötig, wurde ihnen immer ein Krankenhausaufenthalt in Odessa angeboten. Das ganze Jahr über, als die Frontlinie ganz in der Nähe von Odessa verlief, arbeitete unser Krankenhaus in der 2. Linie. Und das bedeutete, dass Verwundete vom Schlachtfeld zu uns gebracht wurden. Und es kamen viele Flüchtlinge in die Stadt. Unsere Nachbarin, ein Haus neben uns, hat den Flüchtlingen aus Cherson kostenlos eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Und wir halfen ihnen auch ein bisschen.
Вот сейчас наша соседка, у неё есть жильё, которое прямо рядом с нами, она полностью предоставила его ребятам из Херсона. Ну а мы вот им тоже немножко помогали там.
Die Millionenstadt Odessa ist seit jeher auch für ihre Strände und als Ort des Vergnügens bekannt. Ist die berühmte Lebensfreude Odessas noch lebendig?
Все это продолжает действительно существовать. Масштабы уменьшились, но принцип не ушел.
Das alles gibt es noch. Die Ausmaße sind kleiner geworden, aber das Prinzip ist nicht verschwunden. Ich war hier schon lange nicht mehr in einem Nachtclub oder einer Disco, weil ich einfach keine Lust habe. Aber ich nehme es gelassen. Wenn es junge Leute sind, und es sind vor allem junge Leute, kann man das verstehen. Trotz des Krieges geht ihr Leben, ihre Jugend weiter. Und sie wollen natürlich das Positive daraus ziehen, was sie können. Schließlich müssen wir auch verstehen, dass die Jungs, die von der Front in den Urlaub kommen, auch ans Meer und in die Clubs wollen. Im Sommer 2024 waren die Strände und Nachtclubs von Odessa ziemlich voll, genauso wie die Deribasovskaya, unsere Hauptstraße. Das Nachtleben geht weiter, aber die Sperrstunde erschwert es, denn um 23 Uhr müssen alle zu Hause sein.
Wie schlimm ist die Inflation?
Безусловно, инфляция есть. Разумеется, жизнь легкой в финансовом смысле не назовешь. Я назову ее сносной.
Natürlich ist das Leben in finanzieller Hinsicht nicht einfach. Erträglich, würde ich sagen. Wahrscheinlich verdanken wir das einigen westlichen Investitionen. Ich weiß nicht, zu welchem Prozentsatz, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie ankommen. Denn sonst wären wir meiner Meinung nach schon längst bei Null angelangt. Und ich glaube, es wird noch schwieriger werden. Leider. Ich bin kein Pessimist, ich bin Realist. Aber wir haben keinen Ausweg. Wir müssen durchhalten. Ich sehe, dass ein Teil der Spenden nicht nur in die vom Krieg besonders betroffenen Regionen geht, sondern auch nach Odessa, weil es bei uns Verteilerstellen für humanitäre Hilfen gibt. Vor allem ältere Menschen und die schwächsten sozialen Gruppen leiden am meisten. Aber unsere Freiwilligen kümmern sich darum, dass ihnen so gut wie möglich geholfen wird. Sie werden nicht sich selbst überlassen. Außerdem setzt sich die Ukraine jetzt aktiv für die Barrierefreiheit ein und ich musste mich auch in unserem Krankenhaus darum kümmern.
Вообще в Украине сейчас идет очень активная адаптация, и наша больница, могу сказать, в этом задействована, мне приходилось этим заниматься. Адаптация под людей с ограниченными физическими возможностями.
Die Medien sprechen von Apathie und Müdigkeit in der Bevölkerung. Spürst du das auch?
Чувствую. И есть апатия, есть усталость. Это нормально, ее не может не быть. Очень устали все.
Es gibt Apathie, es gibt Müdigkeit. Das ist normal, jeder ist müde. Wir müssen verstehen, dass es ein bisschen anders ist als das Leben, das wir gewohnt sind, wie alle Menschen in zivilisierten Ländern. Man steht morgens auf, trinkt Kaffee, macht sich für die Arbeit fertig und so weiter. Stattdessen steht man morgens auf, wirft den Generator an, weil es kein Licht gibt, weil die Kraftwerke am Vortag bombardiert wurden. Und so weiter. Neben der rein physischen Müdigkeit gibt es auch eine moralische Müdigkeit, die von einer gewissen Hoffnungslosigkeit herrührt. Es ist gut, geduldig zu sein, wenn man das Ende sieht. Es ist wie Bergaufgehen. Ich bin noch 500, noch 200 Meter vom Ziel entfernt und dann ruhe ich mich aus. Aber wenn man dieses Ziel nicht sieht, ist es natürlich sehr schwer zu gehen. Diese Art von Hoffnungslosigkeit wächst in der Gesellschaft heran. Aber ich betone, nicht so sehr, dass sie zu Entscheidungen oder praktischen Anwendungen gereift ist. Jeder spricht darüber, aber jeder macht sein Ding weiter.
Wie gut sind die ukrainischen Krankenhäuser heute ausgestattet?
По обеспечению, как медикаментозному, так и обеспечению оборудованием, могу сказать одно. Начиная с 22 года, я довольно давно работаю в этой клинике, лучше, чем сейчас, она обеспечена не было никогда на моей памяти.
Ich kann eines sagen, ich arbeite seit Jahrzehnten in dieser Klinik und die Versorgung mit Medikamenten und Geräten und die Qualität dieser Geräte war noch nie so gut wie seit 2022. Das ist ein großer Verdienst der freiwilligen Helfer. Damit meine ich einfach Menschen überall auf der Welt, die der Ukraine helfen, nicht nur diejenigen, die diese Hilfe sammeln und in die Ukraine bringen. Und unsere Volontäre sammeln all diese technischen Hilfsmittel und Medikamente und verteilen sie an die Krankenhäuser. Sie machen es toll, leider wissen sie nur nicht immer genau, was sie bringen. Deshalb gibt es Anrufe und Verhandlungen zwischen unseren Krankenhäusern. Zum Beispiel wurden uns Endoprothesen gebracht, aber wir brauchen sie nicht. Wir machen keine Endoprothetik. Die anderen nehmen sie gerne, sie machen Endoprothetik, dafür bieten sie uns etwas anderes an, was wir brauchen. So wird die Hilfe in der Endphase umverteilt. Ich kann sagen, dass es wirklich viel von dieser Hilfe gab, obwohl es nie zu viel ist, weil es schnell ausgegeben wird. Sie hat unseren verwundeten Soldaten und anderen UkrainerInnen die Möglichkeit gegeben, grundlegende Dinge zu bekommen, die sie brauchen. Antibakterielle Medikamente, schmerzstillende Infusionslösungen, Infusionen, alles ist da und erlaubt uns, ganz nach europäischen Protokollen zu handeln, wohin sich die ukrainische Medizin jetzt wirklich bewegt. Die humanitäre Hilfen aus Deutschland, auch aus Freiburg, ist notwendig, ist sehr spürbar und wir sind dankbar für jede Hilfe, die unsere Partner, die Menschen, die mit uns sympathisieren, leisten. Deutschland hat uns sehr geholfen, das weiß ich, denn ich hatte Medikamente im Einsatz, die mit einem Marker in Deutsch beschriftet waren. Ich spreche kein Deutsch, aber wenn auf der Schachtel steht, das ist gegen Kopfschmerzen und das ist ein Antibiotikum und so weiter, dann verstehe ich, dass Leute von irgendwo in Deutschland gesammelt haben, sehr fleißig ausgelegt haben, sortiert haben und in die Ukraine geschickt haben, wo es sicher sofort gebraucht wird und sehr gefragt ist.
Дело в том, что на них стояла четко немецкая маркировка маркером. Написано, когда на коробке написано по-немецки, вот это от головной боли, а вот это антибиотик и так далее, то прекрасно понимаешь, что откуда-то из Германии люди собрали, надо отдать должное, очень старательно разложили, рассортировали, и вот отправили в Украину, где, безусловно, это тут же используется и с огромной необходимостью, востребованностью принимается.
Und gibt es nicht einen Mangel an medizinischem Personal aufgrund der Immigration?
Was das medizinische Personal betrifft, ja, einige Krankenschwestern, Frauen mit Kindern, sind in den ersten Tagen des Krieges geflohen. Das kann man verstehen. Aber das ist alles. In unserer Klinik liegt der Prozentsatz derer, die gegangen sind, bei 1 oder 2%. Keiner der Ärztinnen ist ausgewandert. Jeder ist an seinem Platz und jeder arbeitet weiter und hilft.
Du sprichst von der Ukraine als einem Land, das sich in die Richtung Europa bewegt. Wenn du das Leben hier betrachtest, wie beeinflusst das deine europäische Einstellung?
Приехав сюда примерно там 8 лет назад,
als ich vor etwa 8 Jahren hierher kam, habe ich gesehen, wie sehr sich Deutschland von der Ukraine zum Besseren unterscheidet. Und ich habe immer gedacht, dass es gut wäre, wenn wir in vielen Bereichen so sein könnten. Aber ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich war schon lange nicht mehr in europäischen Ländern gewesen, wegen des Krieges und wegen Covid. Und jetzt, bei diesem Besuch, spüre ich viel weniger Unterschiede zwischen der ukrainischen und der deutschen Mentalität. Also vor 8 Jahren war es ein großer, tiefer Riss zwischen uns. Jetzt ist es nur ein kleiner Graben. Das freut mich und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass wir uns den europäischen Werten, der europäischen Lebensweise annähern. Natürlich gibt es auch heute noch einen Unterschied, aber er ist nicht so signifikant wie vor 8 Jahren und sicherlich noch weniger als vor 10 Jahren und so weiter. Das heißt, ich kann die Tendenzen in der Ukraine als eindeutig europäisch einschätzen.
То есть где-то тенденции в Украине могу расценить как европейские однозначно.
Ich danke dir und wünsche der Ukraine, dass sie möglichst bald auch einen friedlichen Himmel hat wie hier und vor allem, dass sie frei bleibt, dass sie Ukraine bleibt.
Я надеюсь, что все это будет и
я оставалась жив, чтобы было кидно.
Да, и как у нас говорят, все будет Украина.
Ja, und wie man bei uns sagt, alles wird die Ukraine sein. Das heißt, alles wird gut, aber auch ukrainisch, mit diesen europäischen Tendenzen, die jetzt sehr deutlich sichtbar sind. Sie sind, warum auch immer, während des Krieges sichtbarer als in Friedenszeiten.
Войну почему-то виднее, чем в мирное время стали.
Ihr habt ein Gespräch, genauer gesagt eine Übersetzung von meinem Gespräch mit meinem Bruder Alexei aus Odessa. Er arbeitet dort als Facharzt in einem Krankenhaus, dem multidisziplinären medizinischen Zentrum der Medizinischen Universität Odessa, in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe diesen Gespräch Ende Dezember aufgenommen, als Alexei hier war in Freiburg, um seine Tochter und auch mich zu besuchen. Und jetzt ist er weiter wieder in Odessa und arbeitet dort weiter. Die deutsche Übersetzung hat Keks gesprochen. Dafür vielen Dank. Schönen Abend noch. Tschüss, Papa. И все будет Украина.
Вы слушаете радио Айда.
Ода радио Ойда. Eine Sendung von Radio Эх auf Deutsch. ZDF Oida auf Deutsch jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat.
И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.